Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Dr. Sebastian Born zum Thema SGLT2-Inhibitoren und warum sie mittlerweile eine so große Rolle spielen. Viel Spaß beim Zuhören.
Dann sage ich herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und ja, lieber Sebastian, schön, dass du wieder da bist. Wenn es wieder um ein spannendes medikamentöses Thema geht. SGLT2-Hämmer. Das musste ich jetzt ein paar Mal üben, dass ich das flüssig aussprechen konnte als Neurologe. Das ist eigentlich nicht der richtige, das ist nicht der richtige Name für diese Stoffgruppe. Ist das richtig?
Also SGLT2-Hämmer, das ist sozusagen die Einteilung bezüglich des Wirkmechanismus. Und dann gibt es halt die Glyphlozine. Das ist sozusagen die chemische Stoffgruppe. Genau, wie es bei anderen auch ist, ne? Also Metformin, Antidiabetika, Biguanide wäre halt die chemische Struktur und halt der Angriffspunkt wird manchmal auch klassifiziert. Also das ist so der Unterschied, ne? Also jetzt geht's hier bei den SGLT2-Inhibitoren, ne, das ist der Wirkansatz im proximalen Tubus, ne, wo es die Natrium-Glucose-Transporter, Co-Transporter inhibiert und chemisch sind es halt Götz zu den Glyphlozinen.
Genau, also das soll unser Überthema sein oder unsere Überschrift sein für diesen Podcast, Glyphlozine, etwas schwieriges Wort. Warum muss man über diese Substanzgruppe sprechen und wie lange gibt es sie eigentlich schon?
Wie lange es die gibt, das weiß ich nicht tatsächlich. Also ich sage jetzt mal sicherlich schon 10 Jahre, aber sie hatten ja erstmal... ich weiß nicht, wie man das elegant formuliert, aber eher am anfänglich so ein Nischendasein, weil sie es als neues Antidiabetikum auf den Markt gekommen sind, wo es ja schon andere Substanzgruppen gibt, wo der Patentschutz ja schon ausgelaufen ist. Dementsprechend waren sie relativ günstig und durch die, durch die Aktivierung des IQWiG und des GBAs, des gemeinsamen Bundesausschusses, wurde ja immer so eine Nutzenbewertung oder Zusatznutzenbewertung halt durchgeführt, ob dann halt auch ein Zusatznutzen da ist, der dann halt auch entsprechend in Geld umgemünzt werden kann bezüglich des Arzneimittelverkaufspreises. Und da hatten die anfänglich, sage ich mal so ein bisschen ihre Schwierigkeiten und dann gab es halt ein neues antidiabetisches Medikament mit einem, wo der Zusatznutzen nicht oder wenig gravierend festgestellt worden ist und dann steht dann der Diabetologe dann da und sagt, ja, nehme ich das denn oder wann nehme ich denn das? Und es gibt ja die althergebrachten, die neben Insulin ja vorrangig oral ja eingesetzt werden, wie zum Beispiel Metformin oder die Sulfonylharnstoffe und die DPP4-Hämmer, die Dipeptidylpeptidase-Hämmer. Da bin ich mal gespannt, ob ein Neurologe das aussprechen kann. Zum Glück haben wir ja viele... Abkürzungen, genau sowas jetzt auch da nicht in irgendwelche Betulien zu kommen. Aber dann kam halt mit dann eine neue Substanzgruppe und dann ist jetzt ja immer die Frage, braucht man denn noch eins und wo ist denn wirklich der Mehrwert da drin? Und dementsprechend hatten sie Anfangsschwierigkeiten, sagen wir es mal so. Hat sich aber auch relativ zeitnah gezeigt, dass sie halt auch in anderen Indikationsbereichen eine Wirksamkeit gezeigt haben und mittlerweile ja auch deutlich gezeigt haben, ne? Also bei der chronischen Niereninsuffizienz und bei der Herzinsuffizienz und das ist sozusagen in den letzten Jahren, war das sozusagen, wenn man es jetzt ökonomisch betrachtet, der Verkaufsbooster, ne? Dass das tatsächlich dann dass es alles Blockbuster geworden sind. Und die Daten begründen das ja auch, ne? Also das ist jetzt nicht so irgendwas an den Haaren herbeigezogene Daten und Studienergebnisse, sondern die haben auch schon, muss man sagen, fulminanten Zusatznutzen in diesem Erkrankungsbereich halt auch gezeigt. Ne, zugelassen sind sie ja mittlerweile ja dann auch für die drei Erkrankungen, eine chronische Niereninsuffizienz, Herzinsuffizienz und bei dem Diabetes Typ 2 mellitus. Theoretisch müssten sie ja auch eigentlich bei den Typ 1 Diabetes Patienten hier wirken. was beziehungsweise werden es auch tun, aber haben da halt noch keine Zulassung. Aber halt durch den Zugewinn, dass es jetzt die anderen beiden dazugekommen sind, ist das eigentlich auch immer das Haupteinsatzgebiet. Das heißt, wir sehen bei uns auch immer mehr Patienten, die das bekommen. Die Leitlinien sind dann dementsprechend ja auch schon seit längerem, ich sage jetzt mal, aktualisiert worden, um halt auf den Stellenwert dieser Therapie hinzuweisen. Und im Prinzip wird dir das wahrscheinlich auch in den letzten 2-3 Jahren immer häufiger über den Weg gelaufen sein, dass ein neurologischer Patient auch das da drin hat. Also zumindest bei der Ü60, Ü70-Fraktion ist das ja eigentlich fast schon Standard, so wie die Arzt-EMA. Jeder kriegt und ein Beta-Blocker und AS100 scheint jetzt auch jeder auch ein SGLT2-Inhibitor zu benötigen.
Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Also du hast gerade mal so ein bisschen angedeutet, wie diese Substanzgruppe wirkt. Kannst du das mal so ein bisschen auseinanderklamüsern? Vielleicht auch nochmal im Hinblick auf diese Indikationsgruppe CKD, also chronische Niereninsuffizienz?
Ja, also genau. Also wo ist der Wirkeinsatz? Also die hemmen halt den Natrium-Kalium-ATPase, das stimmt ja gar nicht, sondern den Natrium-Glucose-Cotransporter und sorgen halt dafür, dass die Rückresorption von Glucose aus dem Primärhahn im proximalen Tubulus nicht mehr stattfindet oder vermehrter nicht mehr stattfindet oder reduziert ist und dementsprechend halt mehr Zucker aus dem Körper ausgeschieden wird. Das heißt, wir finden dann bei diesen Patienten im Urin halt schon finden wir Zucker wieder, was wir bei normalen, ich sage jetzt mal gesunden Menschen nicht finden. Wir haben ja eine Schwelle, davor wird ja alles rückresorbiert und ab einem bei einer Plasmakonzentration von etwa 160, 180 fängt ja dann der Körper an, dieses viele Zucker ja auszuscheiden. Deswegen haben wir ja auch eine Glukosurie bei Diabetespatienten, wenn halt zu viel Blut ist. Hier findet man dann durch das Medikament halt schon früher was, ne? Weil das halt der Versuch ist, den Blutzucker im Körper zu senken, indem halt vermehrt ausgeschieden wird. Das war ja, ist ja sozusagen ein Umbruch sozusagen, auch in der Therapie. Das gab es ja vorher nicht. Ne? Es gab Resorptionshemmer mit der Acarbose. Es gab verschiedene andere Medikamente, die entweder auf den Insulinhaushalt eingegriffen haben, die Insulinotropen-Antidiabetika und auf der anderen Seite die Nicht-Insulinotropen-Antidiabetika, die aber irgendwo sozusagen in den Blutzucker Metabolismus mehr oder weniger eingegriffen haben, ne, dass das, oder nicht Metabolismus falsch, also ne, dass es dann in den Muskeln aufgenommen wird, ne, dass Einfluss auf die Gluconeogenese und solche Geschichten gehabt haben. Und jetzt war es einfach so, dass einfach, weil es auch relativ simpel klingt, einfach dafür Sorge getragen wird, dass die Niere, die ja viel eher ausschalten kann, dass man dort halt die Rückresorption verhindert und dementsprechend halt dort auch viel Zucker dann auch verlieren kann. Ne. Wir produzieren ja viel Primärhahn. Und das ist schon auch eine gut wirksame Substanz in diesem Bereich. Das wäre der Wirkmechanismus. Ne? Also vermehrte Blutzucker oder Zuckerausscheidung durch den Primären, also durch verminderte Rückresorption.
Okay. Es gibt ja unterschiedliche Wirkstoffe, die in diese Gruppe der Glyphlozine reinfallen. Welche sind das und unterscheiden die sich? Inwiefern unterscheiden die sich voneinander?
Ja, also es gibt ja sozusagen erst aktuell ja eigentlich zwei, die hauptsächlich eingesetzt werden, ist das Empagliflucin und das Dapagliflucin. Die unterscheiden sich eigentlich nicht großartig, die Indikation betrifft. Bei dem Dapagliflucin gibt es zwei Dosierungen mit 10 Milligramm und mit 25 Milligramm, wobei die 10 Milligramm in der Regel ausreichend sind, vor allem was die Therapie und auch was die Zulassung betrifft, was die Therapie von Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz betrifft. Und dann haben wir das Empagliflucin, was es nur in 10 Milligramm Dosierungen gibt. Das ist, ich weiß gar nicht, ob es noch eine dritte gibt, muss ich jetzt gestehen. Aber ich meine, das sind die beiden. Es gibt noch 2-3 andere, die aber nicht auf den Markt gekommen sind oder relativ zügig auch wieder vom Markt genommen worden sind, aber jetzt nicht aus Arzneimittelsicherheitsgründen, sondern eher aus ökonomischen Gründen, dass die Pharmafirmen sich da gescheut haben, auf den deutschen Markt zu kommen. Die gibt es dann in Frankreich oder sowas. Aber jetzt für den deutschen Markt sind eigentlich die beiden die Hauptverordnungs, Komponenten. Also die findet man am ehesten an. Und eigentlich, wenn man es sich einfach halten möchte, sind es auch die 10 Milligramm, die in der Regel auch eingesetzt werden. Sie sind jetzt nicht 1:1 genau das Gleiche, aber im Prinzip spielt es keine allzu große Rolle, ob man jetzt das eine oder das andere nimmt. Und in der Regel reichen auch die 10 Milligramm für die Dosierung, die es vorwiegend eingesetzt werden oder für die Indikation, wo es eingesetzt wird. Und das ist halt die Herzinsuffizienz und die chronische Niereninsuffizienz. Wenn wir Diabetes-Therapie spielen, sind eher eine untergeordnete Rolle weiterhin. Ne?
Also, du hast gerade schon erzählt, also das Medikament kommt aus der Behandlung des Diabetes mellitus und hat dann so seinen Weg gefunden zur Behandlung der chronischen Niereninsuffizienz und der Herzinsuffizienz. Das mit der Senkung des Blutzuckerspiegels, das ist mir klar, weil ja einfach mehr Glucose ausgeschieden wird. Aber was ich noch nicht so ganz verstanden habe, ist die Wirkung auf jetzt die Herzinsuffizienz und die Niereninsuffizienz.
Ja, also es ist ja ein dadurch, dass mehr Blut, mehr Zucker ausgeschieden wird, ist ja der Urin osmotisch anders wirksam.
Osmotische Wirkung von der Glucose.
Genau, okay. Im Prinzip ist es auch dann ein Diuretikum. Es gibt noch andere Mechanismen wahrscheinlich, die auch dann noch eine Rolle spielen. Die greifen auch in den Lebermetabolismus etc. ein. Also es gibt verschiedene Mechanismen, wo die auch noch aktiv eingreifen zu sein scheinen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, die dann auch eine Rolle spielen. Es wird ja auch vermutet, dass es ja auch irgendwie auch in Richtung entzündlichen Erkrankungen auch positiv sein kann, aufgrund ihres Effektes. Und der ist dann weniger durch den diuretischen Effekt vermittelbar. Also das ist ja irgendwo auch unlogisch, aber das ist halt auch ins immunologische System eingreift. Ne? Das ist aber auch alles jetzt noch nicht so explizit erforscht, dass man da genaueres noch wirklich valide sagen kann.
Ich habe dich richtig verstanden, dass das Medikament fester Bestandteil ist der Herzinsuffizienz- und der Niereninsuffizienztherapie. Also das ist, du hast schon richtig gesagt, ich sehe das immer häufiger bei meinen Patienten, dass solche Medikamente an Bord sind. Und du hast gerade auch schon gesagt, dass in der Regel ist das eine einmalige Gabe am Tag oder ja?
Ja, ist genau, ja. Ist eine okay. Einmalige Gabe. Also einmal morgens 10 Milligramm, das ist so die Standard, ist die Standardtherapie. Also wenn es mehr ist, dann ist es eigentlich falsch, weil es zumindest nicht so für zugelassen ist.
Angenommen, ich hätte jetzt einen Patienten, der keinen Diabetes hat und der jetzt vielleicht die Medikamente bekommt oder das Medikament bekommt in der Behandlung von einer Niereninsuffizienz oder einer Herzinsuffizienz, laufen diese Patientinnen und Patienten nicht Gefahr, dann auch in eine Hypoglykämie zu rutschen, wenn da einfach vermehrt über den Harn Glucose ausgeschieden wird?
Ja, in der Theorie klingt das ja logisch. Es mag auch im Einzelfall so sein, aber grundsätzlich hat sich mittlerweile gezeigt, dass das ein zu vernachlässigendes Problem ist. Ne? Man kann zwischendurch vielleicht mal einen Blutzucker messen oder vielleicht initial, aber es hat sich eigentlich gezeigt, dass diese Patienten nicht ein erhöhtes Risiko für eine Hypoglykämie haben. Das ist zu vernachlässigen, tatsächlich, zum Glück.
Mhm. Fällt mir gleich nochmal eine kleine Anschlussfrage ein. Also wie ist das denn mit Patienten, die noch andere Diuretika nehmen? Angenommen jetzt mit einem Schleifendiuretikum oder du hattest ja gerade schon den Aldosteron-Rezeptor-Antagonisten genannt. Muss ich die besonders monitoren? Also ist das dann besonders risikoreich oder ist das alles möglich?
Ich fange mit dem Letzten an, also mit dem Spironolacton und den Eplerenon. Die sind ja zum Glück jetzt in dieser Hinsicht ja nicht so stark antidiuretisch wirksam. Also das ist eigentlich eher kein Problem. Mit den anderen, mit den Thiazinen und mit den Schleifendiuretikern hat man natürlich dann auch wieder ein erhöhtes Risiko einer Exsykkose, ne? Weil wir dann schon mit zwei doch relativ potenten Medikamenten die Wasserausscheidung forcieren. Und es zeigt sich auch, dass in vielen Fällen dann auch ein Schleifendiuretikum möglicherweise dann auch nicht mehr notwendig ist. Ne? Viele haben ja in der Herzinsuffizienztherapie immer noch so ein bisschen Diuretikum da drin. Mag bei jüngeren Patienten auch in Ordnung sein, weil sie das dann auch entsprechend verkraften. Aber bei hochbetagten, multimorbiden Patienten ist sowieso eine Dauerdiuretikatherapie schon immer kritisch zu sehen. Und es macht sie tatsächlich etwas überflüssiger, wenn dann jetzt ein Glyphlozin dazu gegeben wird. Dann muss halt man tatsächlich auch gucken, ob es nicht ganz rausgehen kann, um halt das Exsykkoserisiko bei diesen Patienten zu minimieren.
Okay. Und wenn wir jetzt über die Niereninsuffizienz und über die Herzinsuffizienz sprechen, gibt es da so typische Kombinationen mit anderen Medikamenten, die da einfach günstig sind? Auch insbesondere, wenn wir jetzt nochmal auf dein Spezialgebiet des geriatrischen Patientengutes schauen, was bietet
Ja.
sich da an?
Ja, also genau, das ist eine sehr wichtige Frage. Also es ist jetzt keine Monotherapie. In der Diabetestherapie kann es unter Umständen auch als Monotherapie eingesetzt werden. Dafür ist auch, hat es auch eine Zulassung, aber in der Regel findet man das ja in der Kombination mit, in der Regel einem Biguanid. Und in der Herzinsuffizienztherapie und auch in der Empfehlung für die Behandlung bei der chronischen Niereninsuffizienz, da finden wir immer erstmal auch den Arzt ehemal. Das heißt, in den Bauplan oder einen Therapieplan eines Herzinsuffizienzpatienten gehört nicht First Line erstmal das Glyphosid rein, sondern das ist erstmal der ACE-Hemmer oder ein Aldosteron-Rezeptorantagonist, also ein Sartan. Das ist der Stand weiterhin. Und es gibt ja noch andere Medikamente, die vorteilhaft sind, ne, mit dem Spironolactone bzw. Eplerenon als Aldosteron-Antagonisten. Und dann gibt es ja noch die, sag mal schnell, die Sagubitril, ne, den ANI. Und auch die Beta-Blocker haben ja noch ihren Stellenwert da drin in dieser Therapie. Und das findet man doch relativ häufig, halt, dass es auch bei der chronischen Herzinsuffizienz auch diese 4/5 Medikamente dann auch sind, die dort eingesetzt werden. Und man diskutiert halt immer so, wann kommt denn was dann am ehesten rein? Das hat ja dann mit der Ejektionsfraktion zu tun, wie hoch der Anteil des ausgeworfenen Herzleistung ist. Das Herz, genau, die Auswurfsleistung des Herzens wird hier damit klassifiziert. Und man sollte aber schon relativ zügig dort auch schon alle Multimedikation durchführen, alle Polypharmazie, die wir ja eigentlich primär erstmal gar nicht wollen, wobei das ist ja auch begrenzt. Natürlich wissen wir, dass das eine hohe Wirksamkeit hat, auch bei älteren Patienten. Man muss halt nur auf die Komplikationen dann eher achten. Und ähnlich ist es auch bei der chronischen Niereninsuffizienz. Das wird nicht allein mit einem Glyphosid behandelt, sondern da ist ja in der Regel ja auch der ACE-Hemmer oder ein Sartan zusätzlich immer mit drin, weil das halt ja auch diesen kardio- bzw. nephroprotektiven Effekt hat. Das heißt, wir haben jetzt nur noch ein zweites Medikament da drin, was einen zusätzlichen kardialen und nephroprotektiven Effekt mit sich bringt. Und das zeigen die Studien, dass das auch nicht von der Hand zu weisen ist, dass es auch ziemlich gut ist, dieses auch miteinander zu kombinieren. Und deswegen finden wir das auch immer mehr. Wir müssen halt nur ein bisschen auf die Komplikationen achten.
Genau, da würde ich gerne darauf zu sprechen kommen. Wir haben jetzt bisher nur ein Loblied gesungen auf diese Substanzgruppe. Auf was muss man denn achten? Also was kann denn schiefgehen? Und mich würde auch besonders interessieren, deine persönliche Erfahrung, was sind denn häufige Fehler im Umgang mit den Glyphosiden?
Ja, also die häufigsten Nebenwirkungen sind tatsächlich aufgrund der Diurese, Exsikkose, ne, also die Hypovolemie. Und dementsprechend auch kann es zu Hypotonien kommen, dementsprechend auch erhöhtes Sturzrisiko, vor allen Dingen halt bei älteren Patienten. Es gibt das Risiko der Ketoazidose, deswegen muss man ja auch im perioperativen Management so ein bisschen vorsichtig sein und gucken, dass man es rechtzeitig absetzt. Ne? Bei großen, schweren, langwierigen operativen Eingriffen ist halt eine Vorabpausierung von 72 Stunden empfohlen. Bei kleineren Eingriffen kann es auch 24 Stunden reduziert sein, also irgendwo dazwischen, ne? Sollte dann auf das Medikament verzichtet sein. Und es gibt ja noch die Sick Day Rules, das heißt, wenn ein Patient irgendwie schlechter wird aufgrund einer Infektion oder einer Infektionszeichen zeigt, Fieber, Übelkeit oder Diarrhoen, dass man halt das Medikament, also die Glyphosiden auch direkt absetzt, weil es halt durch den zusätzlichen, vor allen Dingen durch den zusätzlichen diuretischen Effekt halt es noch eher mal auch zu Problemen führen kann Richtung vermehrter Hypovolemie. Ne? Das ist ja halt immer so ein kleiner Risikofaktor, der im Hintergrund schwebt. Und auch die Glyphosidine, so ähnlich wie die ACEMA, auch wenn sie als nephroprotektiv gelten, gerade in so einer Situation können sie dann auch ganz schnell zum akuten Nierenversagen führen. Ne? Sie selber machen es eher alleine seltener, sondern wirken ja immer wie eine Art Brandbeschleuniger. Das heißt, wenn der Patient schon in einer schlechten Situation ist, kann er dann auch mal dann so ein Medikament die Nierensituation noch schlechter machen, als hätte er es nicht gekriegt. Und deswegen muss man in solchen Situationen auch zügig das Medikament auch absetzen oder zumindest vorpausieren, dass man da auch daran denkt. Ne? Und das sind sozusagen die wichtigsten Sachen im alltäglichen Gebrauch. Ja, es erhöht natürlich auch das Harnwegsinfektionsrisiko, auch Windeldermatitis sehen wir bei älteren Patienten halt auch. Das ist ja auch irgendwo logisch. Ne? Wir haben ja eine körperwarme Zuckerlösung. Ne? Und wenn das noch ein inkontinenter Patient ist, der dann in seinen Einlagen oder Vorlagen dann liegt, das ist ja doch sehr schön für den einen oder anderen Keim. Und dann haben wir natürlich, wie eben schon erwähnt, das Risiko einer Ketoazidose, wo es halt auch immer mehr Fälle gibt, ist ja auch logisch, ne? Immer mehr Patienten kriegen das und da fällt es halt auf, ne? Dass es dann auch schon mal kommen kann. Ne? Der Mechanismus ist ja auch logisch, ne? Dass es auch dazu führen kann, ne? Weil es ja zur vermehrten Lipolyse auch führt, durch die niedrigen Zuckerwerte etc. Ne? Und das sind so die wichtigsten Sachen, aber meistens wirklich Exsikkose, Hypovolemie, das ist wirklich, das sieht man tagtäglich.
Jetzt bist du ja häufig nicht unbedingt klinisch vor Ort beim Patienten, sondern du siehst ja die Verordnungsblätter oder digital eben scrollst du durch die Akte und siehst eben nicht den klinischen Zustand des Patienten. Was könnte denn einem helfen, so ein bisschen das zu monitoren? Worauf würdest du besonders achten? Was wäre dein Rat für diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die jetzt gerade zuhören?
Ja, also ich sehe schon immer wieder auch die Patienten. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sie alle gar nicht sehe. Aber man kann es auch aus der Akte reinlesen, wenn man den Patienten halt nicht sieht. Hängt natürlich immer von dem Grad der Dokumentation ab, wie gut das gemacht ist. Weil vieles ist ja auch pflegerisch, auch erst zu eruieren. Aber man kriegt schon so ein bisschen so ein Gefühl, anhand der Pflegedokumentation oder auch aus der Visitendokumentation, ob das vielleicht ein Patient sein könnte, wo man eventuell mal aufs Glyphlozin mal vorübergehend verzichten wird. Ne? Ich sehe ja die Nierenwerte, ich sehe die Blutdruckwerte, ich sehe ja, ob der einen Katheter hat oder ob der Richtung Infektion sich was ist. Ich sehe ja die Körpertemperatur, das ist ja alles digital schön einsehbar. Dementsprechend eine Einfuhr, Ausfuhr, dass man da schon dann solche Sachen dann auch sehen kann, ohne den Patienten dann selber unbedingt zwingend zu sehen. Da hast du schon recht. Aber durch eine gute Dokumentation ist schon vieles nochmal ersichtlicher.
Du hast ein paar wichtige Informationen, auch was jetzt unerwünschte Arzneimittelwirkungen betrifft, zusammengetragen. Und die Links werden wir in die Shownotes packen, damit diejenigen, die sich noch ein bisschen belesen möchten, das nochmal nachlesen können. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, Sebastian, dass du uns diese Substanzgruppe, die ja durchaus sehr wichtig zu sein scheint, nahegebracht hast. Was ich mitnehme, ist, dass man die auf jeden Fall auf der Rechnung haben muss, wenn es um die Themen Diabetestherapie, chronische Niereninsuffizienz und Herzinsuffizienz geht und dass man die Medikation kurzfristig absetzen muss, wenn es zu Infekten gekommen ist, also oder wenn der Patient zum Beispiel Durchfälle oder eine Gastroenteritis hat, um einfach die Exsikose einfach zu verhindern, beziehungsweise dieses Ketoazidose-Risiko zu senken. Super spannend, vielen Dank für deine Zeit und bis hoffentlich bald.
Ja, vielen Dank auch dir. Bis bald.
Bis bald.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.